So, hi.
Hi.
Warte mal ganz kurz, du bist hier irgendwie bei mir verschwunden in der Aufnahme. Siehst du mich?
Ja.
Ey, heute habe ich so ein richtig technisches Problem, ne? Ich kann dich nämlich gar nicht mehr sehen. So, jetzt sehe ich dich. Okay, Leute.
Bin ich wieder da?
Ich bin wieder da, tatsächlich.
Okay.
So unglaublich, aber I'm here. Leute, ich hatte gerade so ein technisches Hackmeck. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe seit 45 Minuten versucht, irgendwie bei mir in der Bude das Internet in den Griff zu bekommen. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil ich habe eine riesen Wohnung und ich musste so ein Mesh-Netzwerk erstellen aus ganz verschiedenen Adaptern. Aber du kannst es nicht irgendwo reinstecken, weil wenn du das einen Adapter in eine Wand reinsteckst, wo bereits zu viele Steckdosen drin stecken, dann funktioniert es wiederum nicht. Also auf jeden Fall hat das nicht funktioniert und die Easy ist überhaupt nicht amused.
Nee, die Easy sitzt fertig gemacht an ihrem Schreibtisch mit dem Podcast-Programm offen, mit Mikro vor der Nase und Stöpsel im Ohr seit 45 Minuten und wartet.
Und
ja, Easy ist nicht die allergeduldigste Person.
Nein. Ist hier nicht.
Die Isis, was Termine betrifft, sehr deutsch.
Ja, gut, aber konnte keiner wissen, dass es jetzt so kompliziert wird.
Nee. Du musst übrigens heute, wo du jetzt wieder woanders aufnimmst als sonst und deinen normalen Mikroständer nicht hast, aufpassen, dass du dein Mikro nicht zu viel bewegst, weil jedes Mal, wenn du es bewegst, knattert es bei mir im Ohr und dann auch bei allen anderen Leuten. Es knattert und knattert.
Ich muss jetzt aber einen Griff finden, den ich so lange aushalten kann.
Ja, einmal Griff finden und dann nicht mehr bewegen.
Ja, das mit dem Nicht-Bewegen ist bei mir eine schwierige Sache. Oh. Ich weiß nicht, ob du rückwirkend in unseren Aufnahmen mal gesehen hast, wie oft ich mich bewege beim Aufnehmen.
Ja, aber das Ding ist, rückwirkend unsere Aufnahmen ist auch ständig ein Schnitt drin, weil bei jedem Bewegen, wenn du dein Mikro in der Hand hattest, es geknattert hat.
Ja, aber ich will nur sagen, das ist so unbewusst. Also mir ist letztens nur aufgefallen, weil du mal mir was geschickt hast. Dann dachte ich, boah, wie viel ich mich bewege bei der Aufnahme. So dieses Hin- und Her-Wackeln, das Hin- und Her-Ding. Also ich bewege mich schon sehr viel. Also dieses Stillsitzen und nicht bewegen ist auf jeden Fall ein Problem. Aber wir kriegen das hin.
Also ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. So eventuell ADS-technisch. Also
ja, I know. Naja, okay. Also.
Wir haben es geschafft. Wir sind da.
Wir haben es geschafft. Was geht?
Ich bin hungrig.
Oh nein, bist du jetzt doch hangry?
Nee, ich bin aber hungrig und genervt. Ich meine, du weißt, wie ich das meine. Ich weiß natürlich, dass du nichts dafür kannst, dass dein Internet nicht funktioniert hat.
Du darfst trotzdem genervt sein.
Aber ich bin trotzdem genervt und hungrig. Ich bin nicht genervt, weil ich hungrig bin, sondern weil ich seit 45 Minuten gewartet habe und mein Essen so lange rausgezögert habe. Und in der Zeit ist mein Hunger immer größer geworden. Und das ist einfach eine dumme Kombi jetzt. Aber ist egal. Ich atme jetzt zweimal tief durch und reguliere mich und ignoriere meinen Magenknurren. Und dann widmen wir uns schöneren Themen. Ich weiß nicht mehr, worüber wir sprechen wollten, aber gestern hast du mir irgendwas vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, oh ja, tolles Thema.
Ja, total. Aber vorher würde ich dir gerne eine Frage stellen, die mir letztens gestellt wurde.
Mhm.
Wenn du auf ein Privileg verzichten könntest und es stattdessen jemand anderes geben könntest für einen Monat. Also wenn du jemanden, irgendein Privileg oder eine Fähigkeit von dir, auf die würdest du selbst einen Monat lang verzichten und sie jemanden anderes dafür geben. Was wäre es und wem? Und mir wurde die Frage gestellt, weil die Person es selber im Podcast gehört hat, in irgendeinem Podcast, aber ich fand es voll spannend.
Boah. Also ich habe jetzt weniger Probleme damit, Privilegien von mir abzugeben, weil gerade Menschen, die ich liebe oder die mir wichtig sind, hätte ich gar keinen Schmerz damit, egal welche Privilegien zu geben, auch länger als für einen Monat.
Ja, du hättest ja nicht mehr, die wären halt weg.
Ja, das ist nicht schlimm. Mhm. Einen Monat komme ich damit schon auch ohne klar oder länger. Ich stelle mir nur gerade die Frage, wer könnte irgendwas von dem, was ich gut kann oder als Privileg sehe, gerade gebrauchen? Damit habe ich gerade eher ein Thema. Sind mit Privilegien mehr Eigenschaften gemeint oder Privilegien, die Geburt gegeben sind? Also was wie Hautfarbe?
Du darfst es dir aussuchen.
Oder so. Also auch Charaktereigenschaften oder Talente oder irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, jetzt aktuell würde ich dir ganz gerne meine Struktur und mein Organisationstalent für einen Monat geben. Ich weiß, dass du damit sehr strugglest und ich glaube, du könntest das tatsächlich gut gebrauchen. Wenn du einen Monat mein Hirn hättest, das anders funktioniert als dein Hirn, könntest du, glaube ich, gerade viele Dinge lösen, die dir Stress machen.
Das ist so süß. Weißt du, was meine Antwort war? Hm. Ich habe gesagt, ich würde meine Privilegien dir geben. Und du weißt, welche ich meine. Das war das war tatsächlich meine und ich würde einen Monat lang mit dir tauschen.
Ach, jetzt fange ich doch gleich an zu heulen.
Doch, wirklich. Das war meine erste Antwort. Tatsächlich. Deswegen ist so, ich habe gesagt, ich würde einen Monat lang Isis Platz einnehmen und ihr das geben. Genau, das aber halt anders, ne?
Geil.
Weiß ja.
Ach Gott, sind wir süß.
Ja, wir sind wirklich süß.
Sind wir nicht süß?
Voll.
Ach, wir sind herzerwärmend.
Tatsächlich, ich gerade auch so krass in Tränen, ne? Weil Leute, ich liebe die Isi wirklich sehr. Ich habe keine Ahnung.
Ah, okay.
Okay.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja. Aber das war, die Antwort kam bei mir wie aus der Pistole geschossen. Tatsächlich, das war sofort klar. Ja. Gut. Also, lass uns mal, ich habe einen Gedanken gemacht. Lass uns mal darüber sprechen. Beziehungsweise, wie komme ich auf das Thema? Ich habe ganz viele Follower, wie du ja auch, die in menschennahen Berufen arbeiten, die entweder Menschen beraten, Menschen begleiten, Menschen therapieren, also einen menschennahen Beruf ausüben.
Ja.
Und ich bekomme halt erstens ganz oft die Frage nach Mentoring und Supervision. Das kommt, Leute. Ich muss mich, wie ihr gehört habt, gerade neu strukturieren. Bei mir kann es im Moment dauern mit der Struktur. Aber dafür bin ich kreatives Chaos, von daher. Und die Frage lautet, beziehungsweise die kommt mir damit Schwierigkeiten. Wie komme ich damit klar, wenn mein eigenes Thema getriggert wird? Wie kann ich irgendwie Menschen noch besser begleiten? Und dann erzählen sie ganz oft von ihren Struggles. Und ich glaube, für Menschen, die noch vorhaben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, genauso wie die bereits es tun und am Anfang sind vielleicht und ganz alleine damit sind, weil es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie ein Netzwerk gibt. Es ist ja nicht so wie bei anderen Berufen, wo du verpflichtend eine Art Gruppenaustausch hast, ne? Sondern das ist ja in den meisten Berufen wie bei den Coaches und so weiter, bei Beratern ist es ja alles selbst organisiert. Und dann hast du vielleicht keinen Zugang zu einem Kreis, wo man sich einfach auf Augenhöhe austauschen kann und wo jemand vielleicht schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hat und dann aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und vielleicht sollten wir darüber sprechen, welche Struggles es überhaupt gibt, wenn man mit Menschen arbeitet. Also worauf man sich da irgendwie einstellen muss oder womit man auf jeden Fall konfrontiert wird und was, ja, und vielleicht kleine Lösungsansätze, weil alles andere würde hier den Podcast ja auch sowas von sprengen, also den Rahmen sprengen, das kriegen wir ja nicht hin.
Großes Thema.
Ja, sehr großes Thema tatsächlich. Und ich würde eigentlich direkt die Frage dir stellen. Du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen.
Mhm.
Ne, immer wieder. Und gerade so an deinen Anfängen. Womit warst du oder mit welchen Herausforderungen warst du denn konfrontiert am Anfang?
Also dazu muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass ich, als ich angefangen habe, 2017, habe ich anders gearbeitet als jetzt. Ich habe ja für alle, die es nicht wissen, mit frauengesundheitlichen Themen angefangen damals und habe körperlich Menschen begleitet. Hauptsächlich Frauen, die Pille abgesetzt haben, Frauen, die natürlich verhüten wollten, Frauen, die sämtliche hormonelle gesundheitliche Probleme haben. Und das ist dann sehr schnell übergegangen in nicht nur Hormone, sondern in Klienten und Klientinnen, die irgendwelche chronischen Beschwerden haben, schon seit Jahren von Arzt zu Arzt rennen und niemand eine Ursache findet. Was bedeutet, ich habe dann so Ordner voll bekommen mit Diagnosen, mit Labor, mit keine Ahnung was, mit hier bitte guck drüber und sag mir, was mein Problem ist. Das ist das, was ich früher gemacht habe. Das bringt andere Probleme mit sich als das, was ich jetzt mache oder die letzten Jahre, weil ich ja jetzt mehr emotional, mental, psychisch arbeite im Coaching oder auch in Gruppenprogrammen, in Workshops, in weiß der Geier. Also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Themen, die Themen, die ich bei beidem am Anfang hatte, war die Frage, ob ich gut genug bin, um schon mit Menschen arbeiten zu können. Da waren anfangs immer mal Zweifel, selbst beim zweiten Mal, also als ich angefangen habe, hauptsächlich mit der Psyche zu arbeiten. Man möchte meinen, nach der ganzen Arbeitserfahrung und allen Ausbildungen, die ich habe ich beim zweiten Mal gedacht, ja klar, kriege ich hin. Aber nein, beim Themenswitch habe ich trotzdem gedacht, weiß ich nicht. Also in dem anderen Bereich fühle ich mich sicher, da kann mir niemand was. Aber jetzt, das so neu, das fühlt sich irgendwie noch nicht so sicher an. Das war das Problem, was bei beiden gleich war. Und ansonsten sind die Bereiche relativ verschieden. Du hast, wenn du körperlich mit Leuten arbeitest, also egal ob Ernährungsberatung oder Zykluscoaching, Hormoncoaching, Frauengesundheitscoaching, hast du nicht gesehen, es gibt ja für alles einen Coach, für den Darm, für das Nervensystem, für Intoleranzen, für alles Mögliche. Da hast du zum Beispiel das Problem, dass Leute keine Ärzte finden, die mit ihnen zusammenarbeiten können, dass ihnen Dinge zu teuer sind, dass sie sich die nicht leisten können, dass sie Alltagsanpassungen, was ihren Lifestyle betrifft, irgendwie nicht richtig integriert bekommen oder dann ein Thema mit haben, dass sie nicht wirklich umsetzen, was du ihnen sagst. Aber ein großes Thema ist auch, dass dir, wenn du dich nur auf die körperlichen Themen fokussierst, dass dir viel an Wissen und Tools fehlt, um den Menschen ganzheitlich zu sehen. Mhm. Das hat mir damals gefehlt. Insbesondere wenn man mit Frauen, auch mit Männern, aber bei Frauen ist es halt, wenn die Psyche nicht in Ordnung ist, und ich meine jetzt nicht im Sinne einer psychischen Erkrankung, die diagnostiziert ist, sondern mit einfach Themen. Das Leben passiert, Menschen haben Themen. Diese Themen verursachen Stress und dieser Stress wirkt sich zu 100% sofort auf den Zyklus aus. Es war also sehr schwer für mich, Frauen mit ihren hormonellen Beschwerden zu helfen, wenn man sich nicht auch anguckt, was geht da psychisch und emotional so ab, was auch häufig damit zu tun hat, warum Leute ihre Dinge nicht umsetzen, die man ihnen sagt. Und wenn sie das nicht umsetzen, was man ihnen sagt, werden logischerweise die Symptome nicht besser. Das waren da so die größten Probleme, glaube ich. Seitdem ich dann geschiftet bin und nur noch mit der Psyche von Menschen, hauptsächlich mit der Psyche und dem Nervensystem von Menschen gearbeitet habe, waren es, glaube ich, anfangs eher Themen wie ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, Angst, dass die Ergebnisse nicht gut genug sind, weil ich es ganz am Anfang auf mich bezogen habe. Also wenn die ihr Ziel, was sie definiert haben, nicht erreicht haben oder wenn es nicht schnell genug ging oder wenn keiner, ich habe an mir gezweifelt. Das war, glaube ich, ein Thema. Fehlender Austausch war ein Thema. Ich hatte zwar Supervisoren, zu denen ich gehen konnte, aber ich hatte keine Menschen, vor dir zumindest, die im gleichen Segment-Coaching gearbeitet haben. Mir hat da so ein bisschen der Austausch gefehlt. Und ganz am Anfang das war sehr neu für mich, das hatte ich als ich nur körperlich gecoacht habe, nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass ich meine Resilienz und mein Mitgefühl trainieren muss. Weil ich schnell von Mitgefühl in Mitleid gekippt bin, wenn mir jemand was Schlimmes erzählt hat. Und es kommen nun mal Menschen mit schlimmen Dingen in der Biografie, dass mich das runtergezogen hat. Also auch nach dem Termin. Ich musste mich also dahin trainieren, Abstand halten zu können und trotzdem den Raum für die Person halten zu können, ohne dass es wirkt, dass es mir egal ist, Mitgefühl zu haben und diesen emotionalen Rahmen für die Person halten zu können, ohne das danach noch stundenlang mit mir rumzutragen. Ich glaube, das war die größte Komponente. Was mir sehr zugute gekommen ist, und damit beende ich jetzt auch meinen Monolog, war, dass dadurch, dass ich körperlich angefangen habe die letzten Jahre, konnte ich bei jeder einzelnen Klientin und auch jedem einzelnen Klienten, den ich hatte, ganz viel auch den Körper mit einbeziehen, weil ganz viele Dinge, von denen sie dachten, die sind nur psychisch, waren eigentlich zumindest zum Großteil auch körperlich und hätten rein psychisch gar nicht besser werden können. Das war halt ein Riesenvorteil, den ich hatte aufgrund meiner auf der vorigen Arbeitsweise. Das war jetzt sehr lang. Hat das jetzt deine, ich habe sogar die Frage vergessen, hat das jetzt deine Frage beantwortet?
Ja, hat es. Zumindest was die Herausforderungen, also was die inneren Herausforderungen angeht.
Ja,
weil
was waren denn deine?
Ja immer, also die Herausforderung in mir quasi war definitiv Versagensangst. Also und ich habe das zum Teil immer noch, wenn ich neue Projekte mache. Ich hatte vor jedem ersten Coaching.
Jetzt, wo du es sagst, ja.
Und vor jedem, vor meinem ersten Aufstellungstag hatte ich Todesangst. Ich hatte so Angst, ich so, oh mein Gott, die Ausbildung ist so lange her, bla bla bla. Und es lief aber wie am Schnürchen danach. Aber ich habe immer diesen Schub an, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht gut ist? Was ist, wenn es niemandem hilft? Was ist, wenn ich nicht die Zusammenhänge checke? Was ist, wenn ich was übertrage? Also ich habe dann so eine heftige Versagensangst. Und die ist nicht mehr so laut, wie sie es mal war. Aber ich habe jetzt einfach auch das Learning, dass egal wie laut sie ist, es funktioniert trotzdem. Also dieses, es dann trotzdem zu machen, ist einfach, geht jetzt für meine Verhältnisse schneller als wie am Anfang. Weil am Anfang habe ich mich sehr lange damit herumgeschlagen, bis ich mich durchgerungen habe, dann die Dinge zu machen, die ich machen möchte. Zum Beispiel, ich meine, ich kann auch sagen, wo die aktuell auch sehr groß ist, ich habe seit Jahren den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und ich habe auch so ein Grundgerüst im Kopf und weiß, aber ich habe davor so, ich denke mir so, wer will das dann lesen?
Ich?
So, aber, ja. Dankeschön, mein Schatz.
Ich möchte das
trotzdem
gerne lesen.
Dieser Anteil, der Versagensangst hat in mir, der meldet sich einfach zu Wort. So, und
das ist so krass.
Ja.
Also gerade bei einem Buch, was soll denn passieren?
Ja, aber das ist ja deine, Schatzi, du hast schon 100 Bücher geschrieben, gefühlt. Vergiss es nicht. Und ich, woran ich halt denke, ist dieses, kriege ich das alles strukturiert hin? Ja, kriege ich. Ich bräuchte nur mehr Zeit dafür, da so eine Timeline und so ein Dings aufzudröseln. Bei mir ist es aktuell sogar eher ein zeitlicher Faktor, der für mich ein Problem ist. Und natürlich, ich möchte mir nicht reinreden lassen. Ich will von niemandem mir reinreden lassen, mich die Geschichte schreibe. Und deswegen wird es eher so sein, dass ich sie schreibe und dann gehe ich die pitchen. Weil ich habe keinen Bock, mit jemandem zu diskutieren, wie ich was mache in der Hinsicht. Du kannst grammatikalisch, schreibtechnisch, hast du sehr gerne mit mir diskutieren. Da bin ich inne. Aber wenn ich mir inhaltlich Gedanken gemacht habe und eine Struktur aufgebaut habe, dann will ich von dir nicht hören. Ich will von dir nicht hören. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich weiß schon, was ich mache.
So. Ja, du wirst trotzdem diskutieren. Ob du es fertig hast oder nicht, es gibt trotzdem eine Lektorin und mit der Lektorin wirst du diskutieren.
Ja, super.
Oder ein Lektor. Eins von beidem.
Ja. So, und das ist, aber gut, ne, dazu dann, wenn es soweit ist. Aber ich spüre natürlich diese Angst, dass es nicht reicht und nicht gut genug ist in der Hinsicht. Und ich muss halt jedes Mal damit arbeiten. Wie gesagt, jetzt bei so Aufstellungstagen gar nicht mehr. Bei Heimreise sowas auch nicht mehr, im Coaching auch nicht mehr. Es ist eher immer, wenn ich was Neues mache, zum Beispiel bei meinem ersten Retreat. So, es ist immer, wenn ich was ganz, also wenn ich wieder ein ganz neues Projekt ins Leben rufe, dann passiert das. Oder keine Ahnung, auch jetzt wie bei hoffentlich dieser Monatsgruppe, die ich vorhabe zu machen. Ne? Da auch, da merke ich das natürlich auch, dass es dann reinkickt. Aber ich habe jetzt nur gelernt, mich davon nicht aufhalten zu lassen. Aber es kann dennoch passieren, wenn das Projekt mir irgendwie sehr groß erscheint oder sehr neu erscheint, dass ich mich eine Weile mit dieser Versagensangst beschäftigen muss, bis ich den Mut aufbringe, das dann trotzdem zu machen. So, das ist so ein...
Es gibt keinen, okay, ich merke, ich habe Versagensangst, ist mir scheißegal, ich mache es jetzt einfach trotzdem.
Ja, also es kommt darauf an, wie groß der Wunsch danach ist. Also wenn ich so einen ganz krassen inneren Drang habe, dann ist das, läuft es so ab. Ja, ich habe Angst, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil der Wunsch ist zu groß. Wenn ich diesen ganz krassen inneren Drang nicht dazu habe, dann beschäftige ich mich damit ein bisschen länger. Aber ich bringe es trotzdem dann ins Machen irgendwann. Es dauert nur einen Moment. Also,
es ist so spannend. Für mich ist Versagensangst was unheimlich Spannendes, weil das tatsächlich was ist, was ich einfach nicht habe.
Ja, aber nee. Bei mir habe ich das für mich. Also, ich weiß auch, wo es herkommt.
So schwer nachvollziehbar, dass
easy,
ich.
Easy, aber wenn du irgendwie für eine Note 3 bestraft wurdest und nur Einser und Zweier irgendwie erlaubt waren und nicht Leistung erbringen mit Liebesentzug, mit Hausarrest, mit ganz vielen Sachen bestraft wurden. Das ist einfach, ich weiß auch, wer sich meldet. Also ich weiß auch, welcher Anteil sich meldet in der Hinsicht. Das heißt, es kommt leider darauf an, wie Leistung und Erfolg, mit was das konditioniert wurde in dir und nicht leisten und nicht erfolgreich sein. Du hattest das nicht. Deswegen ist natürlich jetzt auch überhaupt kein Thema in der Hinsicht. Währenddessen ist bei mir ein sehr großes Thema war. Leistungsdruck und Leistung erbringen war ein ganz, 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 ganz großes Thema in meiner Kindheit und meiner Jugend.
Ja, ist so krass. Siehst du mal wieder, was die Biografie...
Ja, klar.
Auch mit solchen Themen.
Ja, absolut. Deswegen ist es so, habe ich auch mitgefühlt.
Deswegen ist es für mich, glaube ich, genau das ist der Unterschied. Das ist für mich so, wieso? Es gibt ja gar kein Versagen. Also, weißt du, was in meinem Kopf ist, es so, verstehe ich nicht. Aber macht ja Sinn.
Total.
Weil einfach die Biografien so unterschiedlich sind.
Absolut.
Dass das für mich gar kein, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Und ich habe Versagensangst auch noch nicht so gehört, wie du sie, oder mit der Ursache, wie du sie gerade beschrieben hast. Immer wenn Leute mit Versagensangst zu mir gekommen sind, dann waren das immer Menschen, die Angst hatten, dass andere das, in Anführungszeichen, Versagen sehen könnten. Also was sollen denn die anderen von mir denken? Das war eher das Thema über der Versagensangst.
Du, da gibt es ja Layers. Das ist auch da. Weil das, was andere von mir denken, hat ja früher zu Konsequenzen und Liebesentzug geführt.
Mhm.
Das heißt, da ist ein Shortcut jetzt in meinem Hirn. Oder in meinem Gefühl, in meinem System. Aber es gibt ja auch mittlerweile den Anteil, der sehr wohl daran glaubt, dass fail forward, fail fast. Und ne, das ist ja alles da. Das heißt aber, die zwei Anteile haben dann Konflikt. Und die müssen erstmal ins Gespräch und jeder braucht seinen Raum. So, und je nachdem, wie groß die Stimme ist. Wie gesagt, es gibt Dinge, die mache ich dann trotzdem. Ich höre das, ich integriere das, ich gebe den ganzen Raum, kriegt meine Umarmung, dann mache ich es trotzdem. Weil ich weiß, wer es ist und ich habe ja mit diesem Anteil eher Mitgefühl. Es ist die kleine Maus, so, ne, in der Hinsicht. Und das heißt, das Thema war am Anfang sehr präsent, ist jetzt weniger präsent, aber sporadisch immer noch da, je nachdem, was ich gerade rausbringen möchte oder was ich machen will. Ja, so. Dann natürlich am Anfang auch dieses weißt du, Monia, am Anfang war das so, du bist doch selber gar nicht richtig fertig. Ne? Weil ich früher dachte, ich muss irgendwie fertig werden mit irgendwas. Dieses, du bist doch selber nicht fertig, wem willst du eigentlich was erzählen? So, und am Anfang war das so, dieses, ne, du hast selber noch Struggles und du hast selber noch irgendwelche Themen. Bis ich dann gecheckt habe, erstens, auch wenn ich noch Themen habe, bin ich schon einen sehr weiten Weg gegangen und kann trotzdem Menschen coachen. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn du aus der Vogelperspektive auf ein anderes Thema drauf schaust, hast du den Abstand. Du bist emotional ja nicht involviert und verstrickt in dir selbst. So, deswegen kannst du trotzdem Menschen begleiten, solange du nicht projizierst. Solange du nicht merkst, dass du, so, das hat auch voll lange gedauert, bis ich das verstanden habe für mich, ne, und integriert habe natürlich. Ja. Und natürlich auch am Anfang war dieses, wann setze ich was ein? Also wann setze ich welches Tool ein? Wie strukturiere ich das? Bla. Und da habe ich mir so viel Kopf drüber gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, ey, nee, das ist hier eine Sache, die du ja mit den Klienten gemeinsam gestaltest. Ich muss doch gar nicht alles machen. Also in dem Sinne, sondern es ist hier ein Prozess, den wir gemeinsam gehen. Und von den äußeren Herausforderungen natürlich ist halt immer wieder, dass man Klienten hat, die kommen dann und die legen dir quasi ihr Problem vor die Füße und sagen, löse mal.
Mhm.
So nach dem Motto, ne? Und seitdem ist mein Eingangsplädoyer bei jedem Klienten ist, namens Klaas, du bist ergebnisverantwortlich, ich bin prozessverantwortlich. Ich begleite dich, du gehst. Wenn du nicht gehst, kein Ergebnis. So, also dass ich quasi das wirklich jedem Klienten, wo ich das Gefühl habe, der kommt zu mir oder sie kommt zu mir mit so einer Einstellung von, mach mal was, ich bezahle dich dafür, löse mal das Thema für mich. Ich immer sage, nee, Freundchen oder Fräulein. Also funktioniert das Ganze hier nicht. Thema Eigenverantwortung. Das auf jeden Fall. Und natürlich auch immer diese Herausforderung von, dass Menschen, wenn die dir gegenüber eine gewisse Sympathie haben und so, dass die Rollen, dass sie vielleicht aufhören, dich ganz klar in der Coaching-Rolle zu sehen und nicht immer wieder darauf zurück hinweisen muss.
Ne? Hast du das auch im Coaching oder hast du das primär bei solchen Sachen wie Heimreise, wo du die Leute wirklich über Monate...
Bei der Heimreise natürlich. Und ich meine, mein Coaching-Stil ist warm. Also es ist ja auch so, dass in der Heimreise vieles lebt auch davon, dass sie Umarmungen bekommen, dass es nah ist. Das ist sehr heilsam, ja. Und gleichzeitig ne, auch dieses, die Struktur beibehalten. Ich bin mittlerweile auch viel strenger geworden, was die Heimreise angeht. So dieses, was Pausen, da wärst du stolz auf mich, Isi. Da habe ich Struktur, seinem Vater mittlerweile, für meine Verhältnisse. So was die Pausen angeht, was ne, Zeiten angeht, einhalten und so weiter und so fort. Was am Anfang eine größere Herausforderung war, weil ich natürlich auch Spaß an der Sache habe. Aber ich habe die Verantwortung, durchzukommen. Die zeitliche Verantwortung, mit allem irgendwie durchzukommen. Aber natürlich bei meinen Langzeitklienten, ne, die ich habe ja Klienten, begleite ich ja 3 Jahre schon. Also da habe ich alles mit begleitet. Ne. Die sind so, die kenne ich richtig gut und ne, und na klar, da muss ich mich auch mit dran reminden, dass ich einfach bei mir bleibe und dass ich jetzt gerade primär hier in der Coaching-Rolle sitze, egal wie viel Sympathien ich vielleicht für diesen Menschen habe. Und dass meine Sympathien nicht meine Arbeit beeinflussen dürfen. In dem, was ich vielleicht mache oder sage oder anbiete. Genau. Und natürlich auch die Herausforderung, dass niemand mir auf die Finger schaut. Manchmal wünschte ich mir schon, dass es jemanden gibt, der ab und zu mal drauf guckt, einfach mal so und sagt, guck mal hier noch mal besser hin, achte mal da ein bisschen mehr drauf, einfach aus Selbstentwicklungsambitionen. Weißt du, wenn du jetzt so für dich arbeitest, ich meine, ich hatte das jetzt zuletzt, ich habe ja jahrelang nach einem fortgeschrittenen Aufsteller gesucht, der mir noch was beibringen kann. Auch wenn es sich komisch anhört, Leute. Aber ich bin in dem Bereich einfach gut ausgebildet und habe viele Erfahrungen. Und ich habe hier schon einen guten Lehrer gehabt und ich wollte mich aber weiterentwickeln und wusste nicht, wohin. Und dann ist mir endlich dieser Trainer quasi vor die Füße gefallen und der absolute Killer ist auf dem Gebiet, Maschine einfach. Und da war ich so froh, da saß ich nämlich da in der Weiterbildung und habe nonstop Fragen gestellt. Und ich war so glücklich, dass ich endlich jemanden hatte, den ich so wirklich so Löcher in den Bauch fragen durfte, um nochmal zu gucken, wie das Ganze ist. Es ist halt so wertvoll, wenn man einen Mentor hat. Also meine Mentorensuche. Ich habe jetzt welche wieder mal, die gut sind, aber die Mentorensuche immer wieder ist für mich eine Herausforderung gewesen. Und natürlich, wenn wir jetzt das Äußere nehmen, also das Innere, was von mir kommt, das von den Klienten kommt und natürlich auch das vom Business kommt, von Business-Seite. Weil so ein Business-Mentor, ne, den bräuchte ich auf jeden Fall auch mal.
Ja.
Ja, also ich bräuchte definitiv jemanden, der mir aus einer Vogelperspektive, und ich meine, du hast es schon mehrfach angeboten und ich werde es auch in Anspruch nehmen, der mir einfach mal hilft, das Ganze zu entwirren und mal von außen drauf zu schauen und mir aus seinen Erfahrungswerten was berichtet. Weißt du, Dinge, die ich noch gar nicht abschätzen kann, weil ich diesen Weg nicht gegangen bin. Und ich bin dann ein Fan von, na klar, ich habe kein Problem, mehr Fehler zu machen. Ich bin so jemand, ich probiere gerne Sachen aus, wenn ich auf die Schnauze falle, falle ich auf die Schnauze, mein Gott, das ist halt so. Aber ich hätte gern jemanden, der wirklich Erfahrungswerte hat, der schon hingefallen ist und der sagen kann, weißt du was, Monja, schau mal, wenn du es so machen willst, das und das musst du dabei beachten. Also, dass ich quasi vorausschauend planen kann, weil ich einfach einen Überblick habe über die Dinge, die mir auf die Füße fallen könnten. Weil da habe ich schon Fehler gemacht. Ne? Da habe ich bereits Fehler gemacht. Und dann gepaart mit meiner absolut kreativen, chaotischen Art und Weise, die super ist, wenn es darum geht, zu brainstormen und Sachen ins Leben zu rufen und Begeisterung. Aber es fällt mir natürlich mit meinem neurodivergentem Hirn ein bisschen schwer, das Ganze in einen Rahmen zu packen, was ich aber unbedingt machen will, weil ich weiß, dass Struktur mir Freiheit gewährt. Mhm. Und deswegen hätte ich gern jemanden, der mit mir Struktur macht und ab und zu draufschaut. Für eine Weile, bis ich das internalisiert habe. Also bis es quasi eine Gewohnheit geworden ist und ich nicht mehr so aktiv mit darüber nachdenken oder quasi mit mir verhandeln muss deswegen. Mhm. So, das ist für business-wise, ist das quasi etwas, was ich gerne hätte. Oder eine Herausforderung, die ich habe.
Nur um es klarzustellen, mein Ja, als du Business-Coaching gesagt hast, war nicht darauf bezogen, dass ich dachte, dass du unbedingt ein Business-Coaching brauchst, sondern weil ich gedacht habe, ja, Mann, bräuchte ich auch.
Vielleicht suchen wir uns mal jemanden und der berät uns beide.
Bei mir geht es mehr in die Richtung, welche Art von Unternehmen macht am meisten Sinn. Ich bin jetzt mein Gewerbe gibt es, seitdem ich 19 bin. Also, ne, ich habe das schon alles sehr lange, ich habe meine Firmenstruktur noch nie verändert. Macht es vielleicht Sinn, irgendwann eine GmbH draus zu machen oder eine UG oder eine Holding oder, weißt du, was ich meine? Diese ganze Bubble.
Das ist bei mir auch noch Thema.
Ja, da gibt es so viele verschiedene Richtungen und so viele verschiedene Meinungen und der eine Steuerberater sagt dies, der andere Steuerberater sagt das. Eigentlich sind Steuerberater aber auch nicht die besten Berater, was sowas betrifft, weil die ja eher pro Finanzamt arbeiten und ganz viele Dinge auch gar nicht dürfen oder die erklären dürfen. Dann hast du 20 verschiedene Finanzberater, die in verschiedene Richtungen arbeiten. Also es ist kompliziert. Deswegen habe ich da Ja gesagt. Nicht, weil du gesagt hast, ich brauche einen Businessberater und ich habe gesagt, ja, Mann, brauchst du.
So habe ich es tatsächlich auch interpretiert, ne?
Ja, nein, so war es nicht gemeint.
Ja.
Ich habe dann aber gemerkt, als du weitergeredet hast, habe ich gemerkt, oh, die hat mich falsch verstanden. So war es nicht gemeint.
Okay, danke fürs Klarstellen, mein Schatz. Aber selbst wenn, also von dir nehme ich es auch einfach an, ne? Also ich weiß ja, ich habe so viel Vertrauen in deine Person, dass ich weiß, dass du nie etwas böswillig oder mit einer negativen Intention äußern oder machen würdest mir gegenüber. Ich weiß das einfach. Also ich vertraue dir zu 100%.
So, ja. Werden wir jetzt wieder süß?
Ja.
Ich ertrage noch mehr süß heute. Sonst heulich.
Doch, musst du aber. Musst du. Okay. Genau. Außerdem bist du die Definition von süß. Leute, als ich flach lag mit meinem Rücken, hat die Easy wirklich alle Hebel bewegt, um mir im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen. Und sie hat mir so geholfen, ihr wisst nicht. Ne? Hat auch viel ausgeglichen und weiter und so fort. Also ich heule schon wieder gleich. Mein Gott, was habe ich denn? Ich habe gar nichts. Ich bin weder in der Pervers noch im Eisprung. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich einfach wahrscheinlich mein Herz einfach offen.
Mitten in meinem Eisprung, wenn du so weitermachst, fange ich gleich wieder an zu heulen.
Okay. Ich liebe dich wirklich sehr.
Ja. Ich dich auch. Können wir das jetzt abhaken, bevor wir beide in Tränen ausbrechen?
Die ist hier so back to rational. Nein, ich habe das Bedürfnis, dir zu sagen, dass ich dich sehr liebe. Okay. Und ich sehr froh bin, dass es dich gibt.
Dito.
So. Die Easy, wirklich Leute, die Easy hat gerade so eine Haltung, wo sie einfach das über sich ergehen lässt. Als ob ich sie gerade unkonstruktiv kritisieren würde. Dabei überschütte ich sie mit Liebe und ich drehe dann und sage, okay, alles klar, danke schön. Ja, vielen Dank. Ja, okay, danke schön. Mhm, okay, ja, so geht's mir auch. Alles klar. Bitte können wir weiter ein Programm machen.
Wenn du mich unkonstruktiv kritisieren würdest, wäre ich definitiv entspannter.
Ja, ich merke es.
Als so.
Ja, dann öffne dich bitte dafür und empfange es einfach. Und halt die Schnauze. Dankeschön. Okay.
Okay, cool. Abgehakt. Weiter geht's.
Abgehakt. Aber ich würde es von dir annehmen, selbst das. Aber das sind so Sachen, ne, mit denen ich am Anfang gestruggelt habe. Jetzt natürlich fühle ich mich angekommen und sicher, was meine Struktur innerhalb des Coaching angeht. Ne? Mhm. Was mein Selbstvertrauen angeht in meiner Arbeit. Ich sehe ja auch viele Resultate und so weiter. Und dass es bei neuen Projekten immer wieder mal zu Ängsten kommt, ist auch einfach okay. Also ich habe den Anteil einfach zu 100% akzeptiert. Und wenn er sich meldet, dann, ne, je nachdem wie heftig er sich meldet, dann gibt es halt so ein bisschen Bemuttern und Zusprechen und Ding, aber ich mache es dann trotzdem. Und das Business-Technische, da bin ich auch in der Entwicklung. So, da natürlich bin ich da noch nicht super selbstsicher, aber ich bin quasi am Entwickeln. Das sind so Herausforderungen, mit denen man zu tun hat. Und natürlich kenne ich ja auch, ich habe ja auch viele Klienten, die coachen. Also ich habe viele Coaches, die meine Klienten sind. Mhm. Und Und da höre ich halt natürlich immer wieder das Thema auch Angst, nicht genug, nicht gut genug zu sein. Und dann auch dieses unbedingt Wollen, dass der Klient oder die Klientin, dass die quasi aus einem Coaching rausgehen und happy sind.
Mhm.
Und das halte ich für eine der größten Fallen.
Also, dass die rausgehen aus jeder Coachingstunde und happy sind oder am Ende der Coaching?
Nee, dass die einfach, also das ist wie dieses, als ob du als Coach da sitzt und nach der Bestätigung beim anderen suchst, dass du ein guter Coach bist.
Ja, schwierig.
Weißt du, was ich meine? Und es ist ja natürlich, entspricht es auch einem eigenen Thema.
Ja,
klar. Aber das Problem dabei ist, Leute, dass man dann nicht mehr der Klient Priorität hat, sondern dein Wohlbefinden. Dass du dich wie ein guter Coach fühlst, steht dann an erster Stelle vor einem guten Prozess beim anderen. Und ein guter Prozess ist nun mal so, dass sie manchmal rausgehen und nicht Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie happy Regenbogen aus dem Hintern irgendwie schießt. Das passiert. So, und das wird auch passieren. Und wenn man das nicht so gut aushalten kann und nicht vertrauen, also nicht dem Prozess vertraut und auch dem Nachwirken, dann verfälschst du den Prozess der anderen Person, damit es dir besser geht.
Mhm.
Und das halte ich für eine der größten Themen überhaupt. Genauso wie, ja, sag erst mal was dazu.
Ich glaube, also A, du hast recht, 100%, weil du auch ganz viele Dinge nicht machst oder stoppst, wenn du merkst, dass gerade ein bisschen Unbehagen auftritt, statt in dem Prozess weiterzugehen, da wo vielleicht Lösungen liegen, gehst du nicht hin, weil du Angst hast, dass der Klient oder die Klientin dann nicht happy-clappy aus deinem Raum geht. Schwierig. Aber ich glaube, was auch noch ein Thema ist, was ich oft höre von Coaches, ist, oder auch von Leuten, die gerade frisch ausgebildet sind oder so, aber auch Leuten, die schon sehr lange in dem Bereich arbeiten, dass sie nicht wissen, wann sie welche Technik, Methode, Sache anwenden. Ich sehe sehr oft, dass Leute in speziellen Bereichen ausgebildet sind. Also sei das jetzt, keine Ahnung. Systemisch ist, glaube ich, nochmal relativ groß. Da gibt es viel. Also ihr lernt in eurer Ausbildung systemisch ja unfassbar viele Tools, aber es gibt ja auch viele, oder ich glaube fast die meisten Ausbildungen sind sehr nur in eine Richtung gedacht. Also du lernst irgendwie zwei Methoden zum Emotionen regulieren oder du lernst nur Biografiearbeit oder du lernst Sachen wie Wing Wave oder weißt du, so Tools halt, so einzelne Tools. Oder du lernst sowas wie so High-Performance-Coaching oder sowas, wo du tatsächlich so ein 12-Wochen-Programm mit den Leuten durchläufst und so, was einfach sehr eingeschränkt ist. Das heißt, entweder du hast nur minimale Tools, mit denen du arbeiten kannst und bist überfordert, wenn du mit denen nicht weiterkommst, oder du hast Ausbildungen, wie zum Beispiel du selbst gemacht hast, also die so eine systemische, wo wirklich ein sehr breiter, großer Werkzeugkoffer kommt. Und dann hast du diesen riesigen Werkzeugkoffer und weißt dann aber nicht, was mache ich jetzt wann. Oder noch schlimmer, du hast das Wissen sowohl körperlich als auch neurologisch als auch psychologisch und weißt nicht, wenn jemand vor dir sitzt, was mache ich mit dem jetzt? Womit fange ich an, womit höre ich auf, was passt jetzt am besten und so weiter und so fort. Also diese Verunsicherung, entweder zu wenig Tools zu haben oder alle Tools der Welt zu haben, weil man ein kleiner Ausbildungsjunkie ist und 43 Millionen Ausbildungen gemacht hat. Und dann hat man aber so viel, dass man nicht weiß, was man machen soll.
Ja, aber das ist leider Gottes Learning by Doing zum Teil. Und den Perfektionismus, den man hat, abzulegen. Weil du musst davon ausgehen, dass du Fehler machen wirst. Geh davon aus, dass du Fehler machen wirst. Weil jeder, der etwas Neues anfängt, macht Fehler. Du kannst natürlich die Verantwortung dafür tragen und es zu minimieren und auch zu gucken, wie du eigenverantwortlich arbeitest und das Ganze hinterher auch aufarbeitest. Ne? Das liegt natürlich in deiner Hand. Aber dass mal was falsch gemacht wird, das ist natürlich, gehört ja auch zum Lernprozess dazu. Und
ja, wobei, also ja, es wird nicht immer alles super laufen.
Naja, genau,
das ich glaube, dass Fehler nur dann wirklich problematisch sind oder überhaupt als Fehler deklariert werden können, wenn du wirklich was verboxt. Also wenn du Dinge machst, die du eigentlich als Coach zum Beispiel nicht machen darfst.
Ja, das geht nicht, das meine ich nicht.
Wenn du denkst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und du wirst übergriffig oder so. Weißt du, solche Fehler, die ich leider auch schon gesehen habe, dass Leute, gerade die, die gut ausgebildet sind, denken, sie wissen ganz genau, was dieser Mensch, der da vor ihnen sitzt, braucht. Und machen es jetzt nach ihrem Kopf, statt nach den Bedürfnissen des Klienten oder der Klientin. Das sind Fehler, die, klar kann man die auch machen, die sind aber in meinen Augen vermeidbar, wenn man genug reflektieren kann und merkt, wann man denkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die sind vermeidbar. Alle anderen Sachen, also vielleicht die falsche Methode zum falschen Zeitpunkt oder einen falschen Satz gesagt oder die eine Fragetechnik nicht richtig benutzt, das sind für mich keine richtigen Fehler.
Ja, für dich nicht, aber ich glaube, für jemanden mit großer Angst oder mit Perfektionismus glaube ich am Anfang schon, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, wir haben es ja auch damals gemerkt bei den Fragen bei Ziff. Ne? Natürlich, du merkst ja auch bei den Fragerunden, wovor Leute natürlich auch Angst haben in der Hinsicht. Und deswegen, das gehört dazu. Wir alle, egal ob du jetzt laufen lernst oder wie auch immer, du fällst halt beim die ersten paar Mal einfach hin. Da geht es darum, aufzustehen und dann weiterzumachen. Natürlich gibt es, wie Isi gesagt hat, Fehler, die sind gravierender. Bitte denk gar nicht, dass du therapieren kannst oder mach irgendwelche Heilversprechen, die du als Coach überhaupt nicht machen darfst. Und da ist auch das nächste Thema, dieses die Demut zu haben, deine Grenzen zu kennen.
Ja.
Kenne deine Grenzen. Kenne deine Grenzen. Darin liegt so viel Größe zu sagen, ey, soll ich dir was sagen? Ich weiß es nicht. Auf dem Gebiet bin ich keine Expertin. Das darf ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde dich gerne weitervermitteln. Oder schau mal nach da und da. Bitte mach das. Da liegt sehr viel Größe drin. Und ist auch sehr integer, als so zu tun, als ob man irgendwie Experte auf jedem Gebiet ist. Und dann aber ist jetzt ja ein Mensch gegenüber, der ja echt, das ist sein Leben. So, das ist sein Leben einfach, ne? Und seine mentale Gesundheit. Und deswegen im Zweifelsfall, wenn du zweifelst, ob du das darfst, dann hol dir einen Ratschlag, sprich mit jemandem, der sich auskennt, lass du dich selber beraten in der Hinsicht oder vermittel es einfach weiter. Aber hab die Demut, bitte deine Grenzen zu kennen.
Ja.
Ja.
Definitiv.
Mir ist vorhin, es ist mir entfallen, ich wollte vorher noch eine Herausforderung nennen. Bevor du darauf eingegangen bist.
Okay, während du überlegst, eine, die ich noch selber hatte und die ich auch oft höre, ist du hast vorhin gesagt, die richtigen Mentoren zu finden. Ähnlich wie das, die richtigen Lehrer zu finden. Also die richtigen Ausbildungen, wo...
Ja, das meine ich auch damit zum Teil. Mhm.
Wo das Wissen geliefert wird, was du brauchst. Weil A, gibt es einfach wahnsinnig viele mittlerweile. In jedem Bereich. Und es werden auch ganz viele lustige Coaching-Titel erfunden. Also es gibt wirklich die absurdesten Coaching-Titel, die man sich so aneignen kann mittlerweile. Wirklich komplett absurd. Und die sind meistens alle, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sehr speziell in eine Richtung und sehr wenig ganzheitlich. Und dann endet man halt schnell mit 5 Ausbildungen, die man macht. Oder 6 oder 7. Weil halt eine nicht gereicht hat, weil die eine nur dieses eine Thema bespielt hat. Total. Du aber die anderen Themen auch noch brauchst. Oder du weißt nicht, welche Institute und welche Lehrer einfach wirklich gut sind und welche nicht. Weil A kann sich jeder Coach nennen. Das ist kein geschützter Begriff.
Leider.
Und jeder kann, wenn er Lust hat, eine Ausbildung anbieten. Und jeder kann am Ende ein Zertifikat ausstellen. Deswegen halte ich so wenig von Zertifikaten, by the way. Wenn mich Leute mal nach meinen Zertifikaten fragen, ich habe die noch nicht mal, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich könnte mit Zertifikaten, könnte ich meine komplette Wohnung tapezieren, wenn ich wollen würde. Ich hab keinen Plan, wo die sind. Wirklich nicht. Weil die sind einfach einen Scheißdreck wert. Also einfach nichts. Ich habe teilweise Zertifikate bekommen von Ausbildungen, an denen ich gar nicht teilgenommen habe. Also ich habe eine Ausbildung gebucht, konnte nicht teilnehmen, weil ich dann in der Zeit doch nicht konnte und habe es dann verschoben auf ein Jahr später und habe trotzdem ohne Prüfung, ohne auch nur an einer einzigen Vorlesung teilgenommen zu haben, ein Zertifikat bekommen zum Coach für, ich sag's jetzt nicht. Ja. Also es gibt sehr viel Schmu. Und ich glaube, das ist halt auch echt ein Problem, sich da ein Bild zu machen.
Hundertprozentig.
Von wem kann ich wirklich was lernen, was mir auch wirklich hilft, ist, glaube ich, auch nochmal ein Ding. Also absolut. Ich werde ja wahrscheinlich nicht umsonst gefühlt, ich weiß nicht, ob sogar nicht jede Woche ist. Ich wollte gerade sagen, jede zweite Woche, mindestens jede zweite Woche, vielleicht ist es auch jede Woche, gefragt, wo ich mich habe ausbilden lassen.
Ich werde auch andauernd gefragt. Das Problem ist, es ist eine Mischung. Mein Coaching-Stil ist eine Mischung aus diversen Ausbildungen. Ja.
Nee.
Was ich mir aber tatsächlich wirklich früher gewünscht hätte, wäre wirklich diesen ganzheitlichen Blick auf alles. Ich hätte gerne früher verstanden, wie das Nervensystem darauf Einfluss nimmt, wie die Biologie darauf Einfluss nimmt. Das sind alles Dinge, die erst viel später in mein Coaching-Leben gekommen sind und die seitdem auch fester Bestandteil sind, quasi vom Coaching. Das sind alles Sachen, die du ja nirgendwo, also die du meistens nirgendwo mitbekommst, wenn du eine Coaching-Ausbildung machst. Wenn du jetzt eine klassische systemische Ausbildung machst, dann ja, bekommst du einen guten Werkzeugkoffer und so. Aber das ist ja nur eine Sache, die abgedeckt ist. Die andere Sache, Leute, ganz wichtig, ist euer eigener innerer Prozess. Oh mein Gott, ihr könnt kaum Raum halten für einen Menschen, wenn ihr euren inneren Raum nicht erweitert habt durch eigene innere Arbeit. Das ist der Teil, der bei euch liegt. So, dann gibt es Teil. Das ist der innere Teil, den ihr selber machen müsst als Menschen. Dann in der Coaching-Rolle verschiedene Ausbildungen und natürlich auch die Eigenverantwortung, dann zu gucken, dass das Ganze ja so ganzheitlich wie möglich ist, damit ihr den Menschen, der euch gegenüber sitzt, am besten begleiten könnt. Ne?
Ich glaube, dass Tools häufig überschätzt werden.
Hundertprozentig easy. Tools werden krass
überschätzt. Und ich sage dir, ich arbeite nicht mit Tools. Stimmt nicht. Ich arbeite viel mit dem Nervensystem. Das sind auch Tools. Auf der Seite arbeite ich mit Tools. Ansonsten, ich habe theoretisch gesehen ordnerweise Tools in diesem Werkzeugkasten, die ich rausholen könnte. An speziellen Fragetechniken, an Dingen, die man zusammen aufmalt. Hast du nicht gesehen? Ich benutze das nicht. Nie. Hm. Nicht, dass das nicht hilfreich für andere Coaches ist. Nicht, dass es nicht in Ordnung ist, sie zu benutzen. Aber so wie ich mit Menschen arbeite, habe ich das noch nie gebraucht. Weil für die meisten Menschen, die zu mir kommen zumindest, ist das gesehen werden,
ja,
das komplett ohne Verurteilung, ohne Bewertung gesehen werden, das, was den größten Shift macht. Wenn ich denen dann noch erklären kann, woher biologisch, neurologisch und psychologisch ihr Verhalten kommt oder ihr Thema kommt oder für was auch immer diese Menschen sich verurteilen. Weil es ist ja nicht einfach nur, ich habe ein Thema, ich komme nicht an mein Ziel, bitte hilf mir, sondern das, was da den größten Stress und Schmerz für die meisten Menschen macht, ist das, was sie sich selbst über sich dadurch erzählen. Die Scham, die mit diesen ganzen Themen einhergeht. Diese Schuldgefühle, dieses ich bin falsch, ich bin nicht richtig, alle anderen können es, aber ich nicht, ich bin deswegen nicht liebenswert, ich bin dumm, ich bin weiß der Geier. Wenn Menschen verstehen, warum sie sind, wie sie sind und dass das valide Gründe hat, nicht irgendwelche erfundenen Gründe, um denen ein gutes Gefühl zu geben, sondern valide Gründe, die ich neurologisch, psychologisch und teilweise biologisch erklären kann, dann kannst du zusehen, wie auf einmal wieder ein Leuchten in deren Augen ist, weil sie feststellen, ich bin gar nicht so kaputt, wie ich gedacht habe.
Mhm.
Und ich habe Handlungsspielraum und das hat einen Grund und ich kann was daran ändern. Allein das macht wahnsinnig viel. Da brauchst du du brauchst nicht die Tools, von denen du denkst, dass du sie brauchst, um Menschen halten zu können und um Menschen helfen zu können, sich selbst zu verstehen, sich selbst nicht mehr zu verurteilen und dann mit Mitgefühl Lösungen für die Themen zu suchen.
Absolut. Absolut. Und in den größten Fällen, die ja viele machen, ist so dann so eine Reihenfolge an Interventionen und Tools abzuarbeiten. Da ist niemandem geholfen. Da hast du nur das Gefühl, dass du ein bisschen was machst. Aber ob sich da wirklich was bewegt, ist was anderes, ja. Von daher so ein gutes Tool hier und da mal genutzt. Aber viel mehr ist das, was die Easy sagt. Dieses, wie du diesem Menschen gegenüber, also wie du ihm entgegentrittst. Und nicht umsonst spielt die Haltung die größte Rolle. Nicht umsonst ist der Rapport, also die Beziehung zwischen Coach und Klient. Ich meine, das war irgendwie beeinflusst zu 80% den Prozess und den Erfolg dieses Prozesses. Da seht ihr also nicht 80% die richtigen Tools, sondern 80% die Beziehung zwischen euch. Und die wird davon geprägt natürlich, wie sehr du den anderen sehen kannst, verstehen kannst, spiegeln kannst, Prozess begleiten kannst, ganzheitlich arbeitest und so weiter und so fort.
Aber es ist halt das Verstehen dieser ganzen Prozesse, sowohl psychologisch als auch biologisch oder neurologisch, ist für mich die absolute Grundlage. Das macht ja auch mir mein Leben leicht.
Absolut.
Oder leichter. Ich merke das ja an mir selbst. In Situationen, in denen ich mich früher verurteilt hätte für Sachen und jetzt denke, ah, ja, okay, macht Sinn. Wie gehe ich damit jetzt um? Oder eine Regel, die den alle Frauen folgen sollten, wenn du gerade hormonelle Umschwünge hast, ob das jetzt gerade PMS ist und dein Progesteron baut sich langsam ab oder es ist, oder du hast zu wenig, oder es ist dein Eisprung oder du bist gerade mitten in deiner Periode. Einfach A, nicht glauben, was du denkst, B, 10-mal mehr durchatmen, bevor du Entscheidungen triffst und C, deine Emotionen haben einen hormonellen Ursprung. Wenn du allein das nimmst, Leben schon leichter. Wie viele Frauen keine dummen Entscheidungen mehr treffen oder mal wieder mit ihrem Partner Schluss machen, weil sie ihn gerade kurz gehasst haben, weil sie verstehen, wie ihr Körper funktioniert. Ist schon, weißt du, was ich meine? Es ist einfach, wenn du dein Nervensystem anfängst zu verstehen und dann verstehst, warum du auf gewisse Dinge anders reagierst oder warum deine Zündschnur jetzt so kurz war, weil du deinem Nervensystem vorher schon das und das und das zugemutet hast oder wie du verhinderst, wenn du merkst, dass du schon zu viele Reize hattest, dass du überhaupt explodierst. Das sind alles Dinge, die mir in den letzten Jahren mein Leben so viel einfacher gemacht haben. Und jeder Klient und jede Klientin, die ich hatte, auch.
Absolut. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir HUFO gemacht haben, ne?
Human Foundations. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder HUFO... Monja und ja. Ich kürzen ja immer alles, was wir am Projekt machen, kürzen wir ab. Vorhin hat sie CIF erwähnt, das war der Coach für integrative Frauengesundheit. HUFO ist Human Foundations.
Genau. Und worum geht es bei Human Foundations, Sisi?
Im Grunde um das, was wir gerade besprochen haben. Wir haben einen Grundkurs. Bitte?
Ja, genau. Lese hier weiter.
Ein Grundkurs, ein Online-Video-Grundkurs. Erstellt, beziehungsweise sind immer noch dabei, ihn zu erstellen. Wir stellen ihn gerade live, also er ist online und es gehen wöchentlich Inhalte hoch. Aber wir arbeiten in live sozusagen auch in Austausch mit den Leuten, die dabei sind. Wir holen Feedback ein, Leute dürfen uns schreiben, um zu gucken, ob da noch was fehlt, ob wir den Erwartungen, Bedürfnissen gerecht werden, ob wir vielleicht was vergessen haben, ob was unklar ist oder so. Also der Kurs wächst sozusagen gerade. Und da geht es um all das, was wir gerade besprochen haben. Um die Basics des Menschseins zu verstehen. Was alles auf Menschen und ihr Leben und ihr Verhalten und ihr Menschsein einwirkt. Aus biopsychosozialer Sicht. Was das bedeutet, was das für unsere Biografie und für unsere Entwicklung bedeutet. Wie das wiederum sich alles auf unser heutiges Ich auswirkt, was das mit uns macht, und zwar auf allen Ebenen. Also sowohl auf der psychischen als auch auf der emotionalen, auf der neurologischen, was macht das mit unserem Nervensystem, als auch mit der körperlichen. Dazu gibt es zu allem einzelne Module, um all das einmal im Deep Dive zu verstehen, aber auch die Zusammenhänge zu verstehen, um Menschen, zum einen sich selbst und sein Umfeld, aber primär Menschen, mit denen man arbeitet, so ganzheitlich sehen zu können und in all den Bereichen unterstützen zu können. Und zwar nicht pro Bereich ein Tool, sondern den Menschen immer als Ganzes zu sehen, indem jedes dieser Tools oder jedes der Interventionen oder jeder der Bereiche dauerhaft immer den anderen beeinflusst. Damit man einfach besser mit Menschen arbeiten kann.
Ja. Und das ist ein Selbstlernkurs, ein Selbstlernvideokurs, den ihr halt natürlich auch in eurem Tempo machen könnt. Ja.
Ja.
Und ist eigentlich für jeden geeignet, der mit Menschen zusammenarbeitet oder einfach auch gerne Menschen, nicht nur Familie und Kinder, sondern auch sich selbst verstehen möchte, ganzheitlich verstehen möchte. Aber ich denke mal, die Isi, du packst bestimmt den Link unten rein, in die Shownotes.
Ich packe den, Link unten rein. Und ich ganz persönlich bin der Meinung, dass jeder Mensch, der coacht, diesen Kurs machen müsste.
Ja.
Meiner Meinung nach, und das wird jetzt vielleicht sehr überheblich klingen, meiner Meinung nach ist das Wissen, was wir da reingepackt haben, die absolute Grundlage und Basic-Wissen, das man haben sollte, wenn man als Coach arbeitet. Ich, meiner ja. Meinung nach dürfte niemand arbeiten, ohne dieses Wissen zu haben.
Ja, finde ich auch.
Was leider nicht so ist.
Nee.
Deswegen haben wir den Kurs ja gemacht. Aber ich bin der Meinung, dass ohne dürfte man eigentlich nicht.
Amen.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass mein Oberteil immer weiter runterrutscht?
Ja, sieht sexy aus.
Gleich wird hier raus ein OnlyFans. Ich muss mich mal wieder anziehen.
Ja.
Okay.
Ja. Ja. So wie dazu.
Haben wir Feierabend jetzt? Kann ich jetzt essen?
Du kannst jetzt essen gehen, bitte. Bitte geh essen.
Halleluja.
Vielen Dank für deine Geduld.
Ich falle gleich vom Fleisch.
Bitte nicht.
Okay.
Dann hören wir uns, ne? Ja.
Wir hören uns.
Tschüss.
Spätestens nächste Woche. Also wir zwei wahrscheinlich früher.
Mhm.
Aber wir anderen, also wir alle, die hier gerade zuhören, wir dann nächste Woche, wenn wir es schaffen. Wenn nicht, übernächste Woche.
Also bis dann.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.